Halleluja. Seid ihr noch fit? Ja, fürs Wort Gottes? Amen. Ja, also ich mache heute keine sanfte, seichte Urlaubspredigt. Ne? Machen wir manchmal in der Urlaubszeit, wenn viele nicht da sind, da macht man so ein bisschen, habe ich auch schon mal gemacht, im Psalm. Ne? Lobe den Herrn, meine Seele und alles so. Da kann man auch mal schön so im Geist dahin plätschern. Alles gut. Aber die Zeit ist dazu nicht mehr angetan. Wir wollen uns mal heute mit ein paar Dingen beschäftigen, ein paar Fragen nachgehen, die die Christenheit so bewegt in der jetzigen Zeit. Und wir wollen mal schauen, was das Wort Gottes dazu sagt, damit wir eine klare Ausrichtung erhalten vom Wort Gottes her, wie wir die Dinge einordnen können, die uns heute so begegnen. Und damit wir eine klare Richtung bekommen und vor allen Dingen ohne Furcht und voller Glauben. Amen. Und wir wollen heute mal anfangen, darüber zu sprechen, über die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Amen. Paulus erwähnt es ja in Römer 8, dass die ganze Schöpfung draußen, die wartet, seit dem Sündenfall wartet sie da drauf, und zwar sehnsüchtig auf das Erscheinen der Söhne und Töchter Gottes. Sie wartet darauf, diese ganze Schöpfung, die ist unter Knechtschaft versklavt durch den Sündenfall, und sie wartet darauf, dass die Söhne und Töchter offenbar werden, denn da schreibt Paulus, ist nicht so mein Text heute, erwähne ich bloß mal am Anfang. Und da sagt Paulus, denn auch die gesamte Schöpfung wird befreit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Sie ist gebunden, ne, diese ganze Zerfall der Schöpfung, alles was wir sehen und was heute auch so genutzt wird für bestimmte Ziele, dieses ganze Klimageschichte, das ist alles eine Folge des Sündenfalls, und wenn Jesus zurückkehrt, wird alles einen Great Reset geben. Jesus drückt alles zurück, und zwar bis vor dem Fall. Amen. Und das ist das Gute. Aber auch die Schöpfung wird befreit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. So. Und wenn schon die ganze Schöpfung danach sehnt und sich in ihrem Herz, also jeder Käfer draußen, jedes Tier, jeder Baum sehnt sich nach der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes, die jetzt hier leben, die diese Freiheit haben, die Christus in sich haben und den Heiligen Geist, wie gehen die mit der Freiheit um? Bist du dir der Freiheit überhaupt bewusst, die Jesus Christus dir gegeben hat, jetzt in dieser Zeit? Lasst uns bitte darüber nachdenken, denn zu dieser Freiheit hat Gott uns befreit in Christus. Also wir beschäftigen uns heute oder fangen heute an, uns mit der Freiheit der Kinder Gottes zu beschäftigen, damit wir sie aus dem Wort Gottes geoffenbart bekommen und in dieser Freiheit leben. Amen. Denn dazu sind wir in Christus berufen. So, und am Anfang wollen wir uns mal ein paar Sachen betrachten. Auch jetzt in dieser derzeitigen Lage kann man nicht einfach so vorübergehen und tun, als wäre da nichts los, sondern lasst uns mal da einen Blick drauf werfen. Aber immer aus dem Wort Gottes heraus diese Dinge einzuordnen. So, und jetzt merkst du das immer mehr, es gibt ganz viel Bewegung weltweit. Mit diesem Corona gibt es scheinbar kein Ende, und manche Regierungen scheinen da sehr starkes Interesse dran zu haben, dass, auch wenn die Zahlen fast bei Null sind, doch diese ganzen Dinge aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel in Australien ist der Inzidenzwert bei 5, und die Soldaten laufen auf der Straße rum und sagen den Leuten, wann sie rausgehen dürfen, mal ein Eis essen oder in den Supermarkt und wann nicht. Du siehst dort ein paar wenige Leute auf den Straßen und viel Militär. Ja, wie ist denn das zu verstehen? Ja? Gut, und dann gibt es wieder andere Sachen. Es ist ganz viel Bewegung, und du wirst tagtäglich mit diesem Thema konfrontiert, sei es auf der Arbeitsstelle, sei es die Medien rauf und runter, die kennen kein anderes Thema mehr wie Corona und Maßnahmen hin und her, und was machen wir jetzt alles und wie nutzen wir das? Ja? So, und davor hast du dich sicher schon mal gefragt, sag mal, kann Gott das nicht mal einfach beiseite schaffen? Mir geht das echt auf den Nerv. Na? So sagst du doch in dein Herz. Ich will mal was anderes hören. Es gibt auch gute Botschaften. Oder es gibt noch eine größere Not wie Corona. Kann nicht Gott das einfach mal beiseite schaffen, damit man hier wieder Ruhe wird? Warum lässt Gott das zu? Gute Frage, ne? Und um diese Dinge besser zu verstehen, mal hat Jesus uns ein ganz einfaches Gleichnis gegeben, was aber so aussagekräftig ist. Er hat gesagt, dass der Bauer auf das Feld geht und er streut den Samen. Und in der Nacht, wenn der Bauer schläft, kommt der Feind und streut sein Gegenstück. Heute geht es manchmal auch um das Gegenteil, das Gegenstück, was der Feind sieht, um die Saat des Teufels. Na? Und um die gute Saat der Söhne Gottes, ich glaube, die Heike hat es in dem Vers aus Jesaja, ging es um die Saat der Kinder Gottes, die gesehen wird in der Welt. Na? Und das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Und dann erklärt Jesus das Gleichnis und er sagt, die gute Saat, das ist das Wort Gottes und der Seed ist der Menschensohn und alle, die in seinem Auftrag dann das Evangelium verkünden, die sehen die gute Saat und wo sie auf den Erdboden fällt, wächst eine gute Pflanze hervor. Aber in der Nacht kam der Feind, der ist nämlich immer noch da, seit dem Fall im Garten Eden hat er ein Anrecht auf diese Erde erhalten und Satan sät immer sein Duplikat, er sät immer ein Gegenteil. Was diesem ursprünglichen Samen des Wortes Gottes, dem Weizen, deutlich ähnlich ist. Und ich hatte schon mal erklärt, im Hebräischen steht dort, oder in Israel kann man das anders verstehen wie bei uns, das Unkraut, das heißt dort Lolch. Und es ist ein Unkraut, was nicht so gesund ist, was auch giftig ist, aber das sieht deutlich ähnlich aus wie Weizen. Also muss man das schon auseinanderhalten. Das eine in die Scheune und das andere wird verbrannt. So, das heißt, der Feind sieht immer ein Duplikat, er sieht immer ein Gegenstück, was dem Original deutlich ähnlich sieht. Und wenn du genauer hinschaust, erkennst du den Unterschied. Und da kannst du schon mal festhalten, Kinder Gottes brauchen Unterscheidungsfähigkeit, um das Duplikat des Teufels von dem Echten zu unterscheiden. So, dann sagt Jesus, und beide Pflanzen, die wachsen gemeinsam empor. Und als diese Pflanzen dann rauskommen und man sieht dort den Unterschied, weil der Farmer erkennt den Unterschied, ein Geübter. Und dann kamen die Knechte dieses Bauern, kamen dann zu dem Landbesitzer und sagten, Mensch, irgendjemand hat auf deinem wunderbaren Ackerboden Lolch gesät, also ein Unkraut gesät. Und wenn das hochwächst, das verdirbt ja unsere Ernte. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt wäre es vielleicht noch möglich, hinzugehen und das Unkraut rauszuzupfen und zu verbrennen, damit der wahre Weizen weiter wächst. Und das sagt der Hausherr in dem Falle als Gleichnis, erwähnt ist es Gott, und er sagt, nein. Wenn ihr anfangt, das Unkraut jetzt rauszureißen, reißt ihr auch den guten Samen. Kann es durchaus sein, dass eins der kostbaren Weizenpflanzen, die ich so liebe, mit herausreißt. Und das darf nicht sein. Deswegen lasst beides weiter wachsen. Bis zur Zeit der Ernte. Wenn beides, das Weizenkorn und das Duplikat, wenn beides voll ausgereift ist, dann sendet ich euch hin mit der Sichel in der Hand. Und dann werdet ihr das Feld abernten. Und dann kommt die Trennung und ihr sammelt meine guten Weizen, sammelt ihr in meine Scheunen und das Unkraut bündelt und verbrennt es noch auf dem Feld. Und in diesem Gleichnis, Jesus musst du wissen, Jesus hat die Weisheit aller Weisheit, da ist Gottes Fülle in ihm und er verpackt diese göttliche Weisheit in ganz simple Gleichnisse. Aber wenn du die mal aufdeckst, steckt so viel drin. Ja, Halleluja. So. Und so beschreibt Jesus unsere Zeit. Deswegen nimmt Gott diese Dinge nicht weg. Er lässt das Unkraut weiterwachsen. Es gedeiht, es nimmt immer mehr zu, bis es zur Reife kommt. Und dann sagt Jesus, wo er über die Endzeitzeichen spricht, in Matthäus 24, erwähnt er den Vers 6, ging es um Kriege, Kriegsgerüchte, und dann zählt er die ganzen Dinge auf, der ganzen Endzeitzeichen, die kommen, bevor er dann die Gemeinde holt und dann auch sichtbar zurückkommt, da geht es um Erdbeben, um Hungersnöte, um Christenverfolgung, Ausbreitung des Evangeliums und dann geht es natürlich auch um Seuchen, also solche Dinge, was wir jetzt erleben. Und dann sagt Jesus, wenn ihr das alles seht, also nehmt es zur Kenntnis, schaut genau hin, wenn ihr das seht, dann erschreckt nicht, keine Furcht. Und dann sagt Jesus einen Satz oder einen Teil und er sagt, Matthäus 24, Vers 6, denn es muss so geschehen. Und da hast du die Frage schon beantwortet, es muss so geschehen. Und dann nützt es auch nicht, wenn du dich hinsetzt und deine Gebetszeit dazu verwendest, Gott zu fragen, warum das so geschehen muss. Du fängst an, mit ihm zu diskutieren. Das kannst du lassen. Wenn Jesus sagt, es muss so geschehen, nimm es zur Kenntnis und schau die Welt mit diesen Augen an. Es muss so geschehen. Das heißt, dieses Unkraut muss heranreifen bis zur Ernte. Die Saat Satans, die er gesät hat im Garten Eden, als die Menschheit vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat, ist im Menschen da und sie muss heranreifen. Und ich werde euch dann mal erklären, wo die im Menschen sich befindet und wie das heutzutage aktiviert wird. So, und das ultimative Ziel ist, dass Satan nicht nur die Saat, seine Saat, sein Wesen in den Menschen hineingibt, nicht nur ein Gegenstück des Heiligen Geistes in den Menschen implantiert hat und das, was erweckt werden soll, sondern Satan will den Menschen in sein Ebenbild umformen. Das ist sein ultimatives, auch sein höchstes Ziel. So wie Gott uns in sein Ebenbild geschaffen hat und unser Ziel als Christen, unser höchstes Ziel ist Römer 8, Vers 28. Und wenn es nicht ist, ist er 29. Und zwar, dass Gottes Wille mit uns ist, dass wir umgestaltet werden in das Bild seines Sohnes. Das heißt, diese gute Saat, die gesät wird, das sind die Söhne des Reiches. Und diese Schriftstelle passt auch mit der Stelle von Jesaja. Wo stand das, Heike? 61, 9 bis 10, passt das zusammen. Genau. Diese gute Saat sind die Söhne des Reiches, die Söhne des Himmelreichs. Und sie wachsen auf. Und genauso wächst diese böse Saat bis zur Ernte. Und wir sollen in das Bild von Jesus umgestaltet werden. Und wenn die Ernte kommt, wird die Gemeinde Jesu Christi von diesem Planeten entrückt. Amen. Und wenn die Ernte, und wir sind aber, als die Gemeinde Jesu Christi ist versiegelt, zwei Stellen gibt es, Epheserbrief und Korintherbrief. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Erlösung, eine Anzahlung auf unser Erbe. Eine Anzahlung, dass du bei der Ernte mit dabei bist. Bist du versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der in dir ist, weil der Heilige Geist diese Kraft ist, die in der Saat Gottes, in den Söhnen des Reiches hervorwächst und immer stärker wird und dich umgestaltet in das Bild des Sohnes, Jesu Christi. Und die andere ist, wenn du dann entrückt wirst und am Hochzeitsmahl des Lammes dran teilnimmst. So, und auf der anderen Seite wächst die Saat Satans heran. Und dann steht in der Offenbarung noch, wenn diese Endzeitstürme über die Erde gehen, dann werden die vier Engel an den vier Ecken der Ende der Erde festgehalten, bis die Engel die Auserwählten Gottes an der Stirn versiegelt haben. Also du trägst ein Siegel hier in der geistlichen Welt deutlich sichtbar, wo Jesus ein Siegel drauf gemacht hat bei dir, du gehörst Jesus. Amen. So, und der Teufel macht dir alles nach. Und seine Saat wächst genauso heran, es nimmt immer mehr zu. Und das ultimative Ziel von ihm ist, dass jeder Mensch einen Bund mit ihm schließt. Und jeder Mensch Satan ins Herz aufnimmt, in dieser Art und Weise, dass er ihm ganz gehört, so wie wir Jesus aufnehmen und versiegelt sind. Und das ist dann, wo diese Menschheit nicht freiwillig, sondern gezwungen wird. Das Malzeichen des Tieres, also die Zahl seines Namens oder seinen Namen anzunehmen. Und in dem Moment, wenn die Menschen dieses Malzeichen annehmen, werden sie sofort umgestaltet in das Wesen Satans. Das heißt, die Saat, die im Menschen drin liegt seit dem Sündenfall, wird so aktiviert, dass diese Menschen sich buchstäblich in das Ebenbild Satans verwandeln. Und deswegen gibt es keine Buße für die, die das Malzeichen des Tieres annehmen. Steht zweimal in der Schrift. Gibt es keine Rückkehr mehr. So. Und nebenbei jetzt mal. Nee, das kommt, machen wir der Reihe nach. So, weil ich war schon ganz oben angekommen. Und die Ernte, die böse Saat, die wird dann auch geerntet. Und zwar die Menschen, die das Malzeichen des Tieres annehmen. Und das geht 3,5 Jahre. Nach 3,5 Jahren kommt die Ernte. Und diese Menschen erfahren das Gericht des Feuers, und zwar des Ewigen. Steht extra nochmal ein Vers da, wo ein Engel vom Himmel spricht zu Johannes und er sagt, die wehe den Menschen, die das Malzeichen annehmen und die Zahl seines Namens, diese Zahl des Tieres an Stirn und Hand, ihre Ewigkeit werden sie im Feuersee verbringen. So wie Jesus gesagt hat, am Ende der Zeit, die Ernte ist dann, wenn beides geerntet wird. Das eine geht in den Himmel und das andere ins Feuer. Versteht ihr? Jesus hat ein ganz simples Agrargleichnis gebracht. Und das ist so eine gewaltige Bedeutung dahinter. So, und auch diese Erde, die unter dem Schmutz der Beeinflussung der Sünde und des antichristlichen Reiches dann gelitten hat, wird durch Feuer gereinigt. Genauso wie es zur Zeit von Noah war, durch Wasser, aber dann durch Feuer. Und dann kommt Jesus und stellt alles wieder her. So, und in das, auf diese Dinge laufen wir drauf zu. Und alles, was in der heutigen Welt geschieht, kannst du dort einordnen. So, und wir müssen uns darauf konzentrieren, auf die Freiheit der Kinder Gottes, dass wir der gute Weizen sind, die Söhne und Töchter des Allerhöchsten, des Reiches Gottes, und die ganze Schöpfung wartet, dass wir zur Reife kommen. Beides reift. Es gibt keinen Stillstand. So, und wir sollten uns darauf konzentrieren, in das Bild von Jesus umgestaltet zu werden, voll der Herrlichkeit Gottes, voll des Heiligen Geistes, damit wir bereit sind, wenn die Ernte kommt, dabei zu sein. Das soll unser Fokus sein. Und die Freiheit der Kinder Gottes besteht darin, völlig abgetrennt von dem Unkraut und seinem Einfluss, jetzt in dieser Zeit zu leben. Dazu hat uns Christus befreit. Amen. So, und was der Heilige Geist in der jetzigen Zeit und in Zukunft ganz deutlich betonen wird, sind zwei Dinge. Das hängt alles mit diesem Gleichnis zusammen. Damit kann man es ein Stück festmachen. Erstens, die Gemeinde Jesu wird darauf vorbereitet, soll ihren Fokus ganz darauf richten, auf die Ernte, wenn Jesus kommt, dass sie bereit ist zu laufen, bereit ist zu wachsen, bereit ist zu gehen, sich umgestalten zu lassen in das Bild von Jesus. Und das ist die erste Botschaft, dass man mit dabei ist. Und die zweite Botschaft ist die, vollkommen abgetrennt und abgesondert von der Finsternis und ihren Einflüssen. Und die Botschaft, was Simone letzte Woche hatte, geht genau in diese Richtung, abgetrennt zu sein, verbunden mit Jesus, abgetrennt von allem, was aus der Finsternis noch Halt an dir hat oder wo du noch drin steckst. Das war ein Reden des Heiligen Geistes. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Gemeinde gesagt wird durch den Heiligen Geist. Amen. Der hat viel gesprochen im Urlaub. Wir haben uns viel Zeit für den Herrn genommen. Wir waren da schön abgelegen da. Ne? Ich habe früh mein Schofar rausgeholt und abends dort schön geblasen. Halleluja. Und wir haben immer 1,5 bis 2 Stunden immer vormittags dann mit dem Herrn verbracht, nach dem Frühbaden und Frühstück. Und sie hat eine Stunde mal Anbetung gemacht im Bungalow. Ich habe dann Hausen gesessen, den Herrn gesucht. Und er hat so viel gesprochen. Und das ist gut. Und diese Botschaft von letzter Woche hat er ja dort gegeben. Und gestern bei der Vorbereitung kamen mir viele Bibelstellen, die sie gebracht hat. Vorige Woche hat der Heilige Geist mir wieder hochgebracht. Also das war von ihm. Amen. Also es ging, dass diese Dinge der Finsternis uns nicht beeinflussen, dass wir frei sind davon. So, jetzt haben wir dieses große Bild und das wird wachsen. Das heißt, Gott wird es nicht wegnehmen komplett, sondern es wird heranreifen. Es muss so geschehen. Es muss in die Reife kommen. Und so kannst du auch diese Dinge jetzt draußen herum einordnen, und zwar Corona mit seinen ganzen Maßnahmen. Ist einfach dazu da, um die Menschheit auf das Erscheinen des Antichristen, auf das Aufbauen oder das Auftreten letztendlich des antichristischen Weltreichs darauf vorzubereiten. Definitiv. Hier geht es nicht um Gesundheit in erster Linie. Hier geht es um den Aufbau eines antichristischen Weltreichs. Und Satan arbeitet mit zwei Hauptkräften. Hat er schon nach dem Sündenfall gearbeitet und er ändert sich nicht. Er hat keine anderen Waffen. Und wenn du das durchschaut hast, bist du schon einen Schritt weiter. Denn Paulus sagt, uns sollten die Schliche des Satans nicht unbekannt sein. Und mit diesen zwei Schlichen, diesen zwei Hauptwaffen versucht er auch dich, der du eine Saat des Himmels bist, zu beeinflussen. Und das erste ist Furcht. Satans Hauptwaffe ist immer Furcht und Einschüchterung. Und wenn er einen Menschen in Furcht versetzt hat und eingeschüchtert hat, dann fängt er ihn an zu manipulieren, zu kontrollieren und zu führen. Und das Ganze nennt man Furcht und Hexerei. Furcht, wisst ihr, was ist? Einschüchterung, ne? Und Hexerei ist Manipulation, Einschüchterung, Kontrolle. Und das ist das, was wir seit Corona erleben. So. Und jetzt sagst du, okay, wo steht das in der Bibel? Gute Frage. Dann bist du ein reifer Christ. Dann schlag mal deine Bibel auf. Jesaja 7. Der Vers kommt mir auch noch. Vers 6, siehst du, gar nicht so weit weg. Jesaja 7, Vers 6, dort ist die Strategie des Satans ganz deutlich beschrieben. Dort hat er versucht, auf diese Art und Weise Israel bzw. Juda einzunehmen. Jesaja 7, Vers 6. Vorher spricht Gott im Vers 4, hüte dich und sei ruhig, fürchte dich nicht, dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins, der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Das heißt, Juda wurde hier aufgefordert, sich nicht zu fürchten, im Glauben zu sein, vollkommen ruhig und nicht zu verzagen, sich nicht einschüchtern zu lassen vor diesen zwei Dingen. Und wenn man das auf die heutige Zeit, sag ich mal, überträgt, ist, fürchte dich nicht vor dem Antichristen und dem falschen Propheten. Hier sind die Aramäer, steht von Antichrist, und dann Remaljah, das war der israelische König, also von Israel, vom Nordreich. Also ist doch was Frommes dabei, also der falsche Prophet. Fürchte dich nicht. Und diese beiden, also dieses... Die Strategie Satans damals mit der Einnahme Israels ist genau dieselbe, wie er Einfluss nehmen will auf die gesamte Menschheit. Und davon sollen wir uns nicht beeinflussen lassen. Drum sagt Gott, wie Jesus uns so oft gesagt hat, hüte dich, sei ruhig, fürchte dich nicht, dein Herz verzage dich, lasse dich nicht einschüchtern. Und hier in Vers 6, Jesaja 7, Vers 6, vielleicht kann man es mal vorne anblenden, wenn es geht, dann ist die Strategie des Teufels hier beschrieben. Kommt, sagt er, wir wollen nach Juda hinaufziehen und wir wollen es in Schrecken versetzen. Wir wollen nach Juda hinaufziehen und wir wollen es mächtig einschüchtern oder im Grauen einjagen, steht in der Elberfelder. Mal so richtig im Grauen einjagen. Wir wollen da rausgehen und Grauen einjagen und Schrecken einjagen. Und was läuft seit Corona über die Medien? Genau das. Wir wollen hinausgehen, hinausgehen in alle Welt, über alle Äther, über jeden Kanal soll es ertönen. Und wir wollen die Welt in Schrecken versetzen. Wir wollen ihnen Grauen und Zittern einjagen. Wir wollen sie einschüchtern. Das ist Punkt 1. Und dann steht hier, und dann wollen wir es für uns erobern. Das heißt, Menschen, die unter Furcht sind, die eingeschüchtert sind, die sind eine leichte Beute für den Feind. Genauso wie eine Python-Schlange sich kurz vorher aufbäumt, das kleine Häschen, das flimmert da, ne, in der Äuglein und da steht da wie angewurzelt und dann braucht die Python-Schlange bloß noch zuzufassen. Und genauso ist das mit dem, was über die Medien läuft. Grauen einjagen, Schrecken einjagen. Und dann wollen wir es für uns erobern, und dort den Sohn Dabeels zum König einsetzen. Dabeel heißt so viel wie Nichtsnutz, also sowas Nichts oder Taugenichts oder sowas. Also was Böses. So, und hier siehst du die Grundstrategie des Teufels. Grauen und Schrecken einjagen, voll Einschüchterung aus allen Rohren, dann wehrt sich niemand mehr. Es in Besitz nehmen und etwas anderes einsetzen. Und genauso läuft Mindkontrolle, also Gedankenkontrolle. Und das ist dieses, was Satan macht. Ob die Menschen sich das bewusst sind, oder die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst. Das ist Gedankenkontrolle. Abspaltung der Persönlichkeiten. Traumas verursachen. Dann werden diese Gedanken, diese Teilen der Seele, die unter Furcht gesetzt sind, eingeschüchtert sind, waren abgespalten. In Besitz genommen von Dämonen. Und dort, wo früher Friede war, wo Glaube war, wo Ruhe war, setzt man etwas anderes ein. Einen Quälgeist. Und da quält gar nicht so, sondern da heißt Kompromiss. Kompromiss. Gib deine Rechte ab, damit du gesund bleibst. Damit du das wieder machen kannst. Hauptsache zurück zur Normalität. Gib alles auf. Lass alles mit dir machen. Hauptsache du lebst so wieder wie vorneweg. Das ist der teuflische Ersatz bei Gedankenkontrolle in der heutigen Menschheit. Und wer heutzutage diese Gedanken denkt, es geht alles wieder so wie vorneweg. Es wird alles wieder normal, wenn ich das und das mache. Wenn ich all diesen Versprechungen glaube und mich führen lasse von den Verantwortlichen, die doch den vollkommenen Durchblick haben. Wenn ich alles mitmache, dann wird alles so wie vorher. Das ist dieser Sohn Dabiels. Weil die Menschheit schon kontrolliert, eingeschüchtert, erobert wurde und dann setzt man das drauf. Sonst würdest du nie einen Menschen dazu bringen, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt zu werden und alles mitzumachen. Versteht ihr? Das ist die Strategie des Teufels. Und wenn du hier sitzt und du denkst, ein so kleiner Kompromiss, so ein kleines bisschen, ich will doch wieder zurück zur Normalität, ich will wieder so leben in Ruhe, in Frieden, in Sicherheit und im Wohlstand wie vor Corona. Wenn du diese Gedanken hast, dann merkst du, dass deine Gedanken schon besetzt sind vom Sohn Dabias. Denn auch Christen, die nicht wachsam sind, haben diese Gedankenkontrolle schon erlebt. Abspaltung der Persönlichkeit. Seid wachsam, das Unkraut versucht, dich als das Licht anzugreifen. Wir haben das Blut Jesu und dem kann Satan nichts entgegensetzen. Und Christus ist unser Leben. Und Sterben ist ein Gewinn, sagt Paulus. Fürchtet nicht die, den Leib töten können. Die Stelle hatten wir vorige Woche. Sondern fürchtet den, der nach dem Tod in die Hölle werfen kann. Fürchtet Gott und fürchtet nicht um dein Leben. Es liegt in Gottes Hand. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Wenn ich meine Augen hier zumache und ich wachse in Christus, lass mich nicht beeinflussen von der Finsternis, dann ich habe es erst wieder ein Zeugnis von einem Bruder gehört, er sagt, ein Drittel einer Sekunde bist du im Himmel. Ein Drittel einer Sekunde. Lest das Buch mal. Ich habe es im Urlaub nicht mehr geschafft, weil ich habe was anderes durchstudiert. Darüber später mehr, das hat mich sehr viel gebracht. Da habe ich auch lange gebraucht. Aber das Buch von Richard Sigmund, 1974, 8 Stunden tot. Und ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Meine Zeit im Himmel, Richard Sigmund, ja. Das ist ganz stark, ihm wurde auch die Hölle gezeigt, aber auch die Schönheit des Himmels. Und er hat den Verkehrsunfall nicht mal mitgekriegt. Er sagt, ein Bruchteil von einer Sekunde war durch diesen Nebel in der Ewigkeit. Aber er stand da, wusste gar nicht, wie ihm geschah. Das heißt, er hat es gar nicht mitgekriegt und stand plötzlich in der Ewigkeit. Aber ihr Lieben, wir bleiben alle noch hier, ne? Bis der Herr uns abberuft, bis zu seiner Zeit. Aber warum haben wir eine Angst vorm Tod? Christus hat den Tod besiegt. Der, auf den wir drauf zuwachsen, der da zurückkommt, hat den Tod besiegt. Der Tod hat keinerlei Macht mehr an einem Christen, der an Christus festgegründet ist. Und Christus, Hebräer 4, hat uns von der Todesfurcht befreit. Lasst uns von den Aposteln lernen. Keiner hatte Angst vor dem Tod. Und einer hat es sogar noch gesagt, Paulus. Christus ist mein Leben. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Und Sterben, sagt er sogar noch, ist mein Gewinn. Also lasst euch nicht einschüchtern. Und wisst ihr, wie sehr das bei Menschen schon gegriffen hat? Wie viel Spaltung es in Familien gibt, in Stadtteilen. Ich habe jetzt von jemandem gehört, dass eine Frau da, die ist kein Christ, aber die hat sich nicht impfen lassen. Die lebt in einem Gebiet, Stadtteil, Neubaublock oder irgendwas, wo alle sich haben impfen lassen. Nur ist rausgekommen, sie hat sich nicht impfen lassen. Da wird sie schon als Volksgefahr, Volksverräter und Gefahr für die gesamte deutsche Gesellschaft wird sie bezeichnet von ihren Nachbarn. Merkt ihr, wie stark diese Gedankenabspaltung schon von diesem Sohn Dabeus gesessen hat, wie das schon sitzt? Eine Spaltung in der Gesellschaft. Gemeinden sind gespalten bei diesem Thema. Impfung oder nicht. Ich habe es vor ein paar Tagen erst von dem Bruder gehört, von einer Gemeinde, nicht weit weg von hier. Keine Kirche, So, eine Gemeinde. So, er saß, hat sich hingesetzt. Und der Herr, der neben ihm saß in der Gemeinde, sagt, rück noch euch ran, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin geimpft. Und da hat der Bruder gesagt, das ist deine Angelegenheit, ich lasse mich nicht impfen. Ich bin nicht geimpft und ich lasse mich nicht impfen. Da sagt der andere Bruder im Herrn, o Herr, bewahre mich, ich sitze neben einem Ungeimpften. Und das im Gottesdienst von wiedergeborenen, geisterfüllten Christen. So, wem vertrauen wir, dem Blut Jesu oder vertrauen wir diesen Ding, die eigentlich, wie man es jetzt so nachweislich in Israel sieht, wie man es in Island wahrnimmt, in Spanien, auf Gibraltar, dass das gar nicht funktioniert, dass diese Impfung gar nicht schützt, zum überwiegenden Teil. Und das in Gemeinden, ihr Lieben. Seht ihr, wie das Einschüchterung in Besitznahme, Kontrolle, Manipulation. Und dann sagt ein Bruder zum anderen, schreit zum Herrn, Herr, hilf mir, ich sitze neben einem Ungeimpften. Versteht ihr, wie das schön funktioniert? Dann bringt man die Dinge so hervor, dass die, die das nicht alles mitmachen, schuld sind an allem. In Israel bezeichnet man die Ungeimpften, die 1 Million, die sich definitiv nicht impfen lassen wollen. Noch an der Gemeinde in Haifa haben sich auch einige nicht impfen lassen. Circa 1 Million in Israel wollen sich nicht impfen lassen. Aus allen erdenklichen Gründen. Und die werden jetzt verantwortlich gemacht für die 4. Welle. Wo die Inzidenzzahlen so hoch schnellen, wo Ärzte, ich habe es gestern mal weitergeleitet, in den Nachrichten dann auch öffentliche Gesundheitsvertreter in Israel sagen, sie können sich nicht erklären, die Intensivstationen sind zu 65% gefüllt mit doppelt Geimpften. Und wenn man die einfach noch Geimpften dazu nimmt, sind es fast 2/3, die gefüllt sind. Intensivstationen, die Verläufe werden immer schwerer, immer härter bei zweifach Geimpften. Und jetzt werde ich schon das 3. Mal geimpft. Und verantwortlich ist keineswegs die Impfung. Verantwortlich sind die Millionen, die sich nicht haben impfen lassen. Aber wer die Impfung schützt und 2-mal, wer steckt denn dich dann an? Wie geht denn das? So, und auf Gibraltar ist es so, dass in Spanien, sind ja Spitzenreiter in der Impfung, und Spanien hat auch die höchste Rate an gefüllten Intensivbetten in ganz Europa. Und der Inzidenzwert geht hoch. Und die lassen sich frisch und fröhlich weiter impfen. Obwohl die Intensivbetten immer voller werden. Die Experten sagen, wir können das nicht erklären. Und dann schieben sie es auf die Kinder, die noch nicht geimpft sind. Weil die alten Leute sind 100%ig geimpft. Und die landen auf Intensivstationen mit schweren Corona-Verläufen. Also was macht man auf Gibraltar? Gibraltar ist 100% fast durchgeimpft, bis auf die kleinen Kinder, ab unter 12 oder so. Gibraltar ist 100%ig durchgeimpft, hat einen Inzidenzwert von 500 steigend. Dann kann man es nicht mehr auf die Ungeimpften schieben. Geht ja nicht, weil kaum einer geimpft, ungeimpft ist, außer die Kinder. So, merkt ihr, wie die Leute eingeschüchtert, kontrolliert, manipuliert, gesteuert. Das ist Mind Control, also Gedankenabspaltung und Kontrolle. Das ist der Plan Satans. Und ich sage euch, das ist nur der Anfang. Weil das Unkraut wächst ja immer weiter. Du darfst von deiner hübschen, schönen Weizenpflanze schon mal rüberschauen. Weil wir leben ja noch in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und das ist die Freiheit der Kinder Gottes, die wir haben. Wir leben noch hier, aber wir sind nicht von dieser Welt. Amen. Wir sind frei von Furcht. Lass dich nicht einschüchtern. Jesus sagt so oft, fürchtet euch nicht. Oder hier, hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht, dein Herz verzage nicht. Und Vers 9 in Jesaja sind wir immer noch, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Jesus sagt mit Matthäus 24, 6, wenn ihr das seht, erschreckt nicht. Erschreckt nicht. Habt Glauben an Gott und habt Glauben an mich. Die Gemeinde Jesu muss ihren Blick mehr denn je auf den Auferstandenen richten. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf den Vater, der dich schützt und bewahrt. Und Vertrauen auf das Blut von Jesus Christus. Und keine Angst, nicht mal vom Tod. Amen. Dieser Aufbau, wir gucken noch mal kurz rüber auf dieses Aufbauen dieses Unkrautes. Dieser Aufbau des antichristlichen Weltreichs läuft schon seit Jahrzehnten. Und die Strategie ist, nimm einen Topf, kennt ihr als Beispiel, ne? Bring den Topf zum Kochen, das Wasser darin ist, dann nimm einen lebendigen Frosch, tauche ihn rein. Da wird sofort rausspringen. So, nimm den Frosch, setz ihn in den Topf, füll ihn mit kaltem Wasser. Der Frosch springt dort, also da schwimmt er drin rum. Und dann drehe ganz langsam die Gasflamme an und erwärme über 24 Stunden, 36, 48 Stunden, immer ein kleines Häkchen weiter. Und der Frosch gewöhnt sich an die Wärme nach und nach. Da kriegt es gar nicht mit, dass es wärmer wird. Und er wird nicht rausspringen. Das ist die nächste Strategie Satans. Langsam die Menschheit an das Auftreffen des Antichristen heranzuführen und die Welt vorzubereiten auf dieses Welt, also diese antichristische Weltreich, diese Regierung und auch auf die Welteinheitsreligion. Da habe ich schon mal drüber gesprochen. Das läuft ja schon wie am Schnürchen. Ja, erst war es die Ökumene mit den Großkonfessionen, dann wurden die Pfingsten noch hinzugefügt, weil die waren ja noch gefährlich. Und jetzt ist die Ökumene mit allen Religionen, weil alle glauben ja an einen Gott. Seht ihr, wie das Wasser langsam heiß gedreht wurde und keiner wehrt sich dagegen. Der Frosch sitzt im Wasser und freut sich. Und sagt nichts, weil das wurde langsam über viele Jahre hochgedreht. Ich beschäftige mich nicht so viel damit, aber wir müssen drüber reden. Ich habe jetzt ein Zeugnis gelesen und gehört von einem sehr ranghohen ehemaligen New Age Guru, der aus guten Gründen die Leute gelehrt hat in allen New Age Praktiken. Alles, was es gibt. Er war ein Lehrer, es war ein hochrangiger Lehrer, der war weltweit eingeladen. Und ich mache es kurz. Dem ist Jesus erschienen. Da hat die Wahrheit gesucht, wie unser lieber Pierre. Ne? Auch viele Jahre, ne, hat er die Wahrheit gesucht, bis eines Tages, Vorschau im März, ne, sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Und so ähnlich ging es diesem New Age Guru. Jesus hat sich ihm offenbart, hat sich bekehrt. Und hat ein Buch geschrieben und warnt die Christen, also New Age in der Christenheit, wie das schon Einfluss genommen hat. Über Jahrzehnte. Und er war ein sehr hochrangiger Guru und die haben sich jährlich getroffen, ich glaube in New York, mit hochrangigen Politikern, Geschäftsleuten, Pharmaindustrie, alles was zusammenhängt und auch New Age Gurus. Und was die jährlich gemacht haben, die haben die Strategie für das nächste Jahr beraten, wie man das Wasser wieder einen Zacken wärmer macht. Globalisten, alles. Ne? Also ich sage nicht alles, aber habt bloß einen Satz mal. Es wird über Jahrzehnte, der Zeitraum waren 20 bis 30 Jahre, soll das Wasser heißer gemacht werden, dass der Frosch sich dran gewöhnt. Und das läuft schon eine Weile. Ich glaube, das Ziel war 2030 oder so. Aber, und sie haben jedes Jahr neue Strategien erfunden, die dann weltweit umgesetzt wurden durch die Regierung und so weiter, um die Menschheit auf das Erscheinen des Antichristen, auf das Weltreich vorzubereiten. So. Und dazu gehört Corona definitiv, die ganzen Maßnahmen. Dazu gehört das Ganze mit dem Klima, sagt er. Dazu gehört alles, was mit LGBT zu tun hat, also Lesben, Homo, Gender, Bisexuell, Transgender und XXX, was noch kommt. Und das Ziel ist, die Menschheit vorzubereiten und das Ebenbild Gottes im Menschen zu zerstören, um dann zu übernehmen. So. Also diese ganzen Dinge, was nach einer Weile immer mal durchgedrückt wird, bis hin zur Abtreibung, auch nach der Geburt oder beziehungsweise Mord oder kurz vor der Geburt, was jetzt in der EU auch beraten wird. Das sind alles solche Ziele, die da durchgedrückt wurden. Schaut hin, nehmt zwar, fürchtet euch nicht, aber lasst dich davon in keiner Weise beeinflussen. So. Und ein Ding, das war mir neu, weil er New Age-Lehrer war und er hat es erklärt, dass in dieser ganzen Sache Yoga eine ganz prägnante Rolle spielt. Diese Verbreitung von Yoga. Er sagte, wo er noch jung war, hat man kaum von Yoga gesprochen. Das waren ein paar Abgefahrene, die nach Indien gefahren sind und dort irgendwie mit Gurus zusammen waren, Aussteiger aus dem Westen hier, ne, die dann zum Buddhismus übergetreten sind und meditiert haben und Yoga betrieben haben, die haben es zurückgebracht. Also die Hippies, ne, gab es ja damals. So, die haben solch Zeug gemacht. Aber sonst die große Breite der Gesellschaft hat sich mit solchen Sachen nicht beschäftigt. Und sagt er, heute ist Yoga gang und gäbe. Und sagt er, wir haben das beraten in diesen Treffen. Ich habe Yoga gelehrt, weltweit. Und er ist aufgewacht, als Leute, er wollte ja nur das Gute, hat Yoga gelehrt, die ganzen New Age Praktiken, als diese Leute depressiv wurden, Ehen sind kaputt gegangen, krasse Krankheiten, bis hin, dass diese Leute Selbstmord begangen haben. Und da ist er aufgewacht. Und da hat er Gott, und das hat er sich bekehrt dann. So. Und er sagte, bei dieser ganzen Sache spielt Yoga eine herausragende Rolle, um den Menschen selbst auf den Antichristen, auf die Annahme des Malzeichens vorzubereiten. Vielleicht kann man das erste Bild mal ranwerfen. So. Und heutzutage ist Yoga so weit verbreitet, es gibt überall Physiotherapie, überall bietet Yoga, werden Yoga-Lehrgänge angeboten für den gestressten Westeuropäer. Er muss ja zur Ruhe kommen. Viele Geschäftsleute, Ärzte und so weiter sind Buddhisten geworden, weil das ist also eine friedliche Religion, da kommt man ja so richtig zur Ruhe durch Meditation und Yoga. So, das ist die Verführung. Das Wasser wird ja immer heißer gedreht und die Leute sind getäuscht und verführt. Heutzutage ist es so, dass viele Christen ja auch Entspannung brauchen. Wenn sie nicht beim Herrn finden, im Heiligen Geist, machen sie Yoga. Und die sagen, oh, das ist doch nichts Schlimmes dabei, wenn ich Yoga betreibe, weil ich glaube ja nicht an die Hindu-Götter, sondern ich mache es einfach zu meiner Entspannung. Und es geht sogar so weit, dass Gemeinden christliches Yoga anbieten. So weit sind wir heute schon gekommen. Und da merkst du, wie die Finsternis das Licht schon so stark beeinflusst hat. Das heißt, der Frosch ist im Wasser und es wird nachgedreht. Was geschieht bei Yoga? Bloß mal ganz kurz, damit du es weißt und du kannst andere Leute warnen. Das geht nicht um Entspannung in erster Linie. Es geht darum, dass diese Saat Satans, die im Menschen schlummert, seit deiner Zeugung an, ist das weitergegeben, auch in Christen, wenn es nicht durch die Seelsorge entfernt wird, hast du diese Saat Satans in dir und die liegt hier unten drin, im Steiß. Und das ist diese Kundalini-Kraft. Und die wird durch Yoga erweckt. Sie hat etwas mit deinem zentralen Nervensystem zu tun und verbreitet sich um den Körper. So. Und alle alten Religionen haben die Ägypter und so weiter, haben das Ganze praktiziert in verschiedenster Art und Weise. Und das Ziel ist Erleuchtung und Einheit eins sein mit dem Universum. Hitler und seine Leute haben dasselbe praktiziert. Die Freimaurerei praktiziert genau dasselbe. Es geht um die hohe Erleuchtung. Es hat alles mit dieser Kundalini zu tun. Alles mit der Saat Satans im gefallenen Menschen. Ja? Der Feind sät den bösen Samen. So, und der wird erweckt. Und durch diese sechs Chakren, also wenn du jede dieser Übungen oder Sitze, die du einnimmst, wir sehen noch ein zweites Bild, diese Lotusblüte, das ist eigentlich was ganz Bekanntes. Jede Haltung bei Yoga, sagt dieser Guru, der das gelehrt hat, lädst du einen bestimmten Hindu-Gott in dein Leben ein. Er sagt es genauso wie ein Christ Jesus ins Herz aufnimmt bei seiner Lebensübergabe, so lädt ein Mensch, der diese Übungen vollzieht, ist eine Anbetung, egal ob du das dir bewusst bist oder nicht, ist eine Anbetung dieses jeweiligen 1, 2, 3, 4, 5, 6, den Hindu-Gottes, und durch diese Anbetung kommt er in den Menschen hinein und erweckt diese Schlange, die hier unten zusammengerollt liegt, diese Kundalini, und sie steht in deiner Wirbelsäule hoch und das Ziel ist oben die Erleuchtung, bis ganz oben raus. Und dann, das später, so, und wie gesagt, egal ob du das dessen bewusst bist oder nicht, die Haltung ist Anbetung und eine Einladung des jeweiligen Hindu-Gottes. Und diese verschiedenen Chakren gehen dann hoch in der Wirbelsäule. Und dieses Kronenchakra hier oben, wenn das erleuchtet wird, soll es eine Verbindung herstellen mit dem Universum. Das heißt, die Verbindung mit den gefallenen Engeln. Und bei den New Agern geht es einfach nur darum, um Erleuchtung, Einheit mit den gefallenen Engeln, Universum, all solche Sachen. Und das ist die Vorbereitung für die Menschheit auf den Antichristen. Weil durch das Mahlzeichen des Tieres wird bei dem letzten Menschen dieses aktiviert. Und diese Erleuchtung, die New Ager oder Kabbalah nennt das den Baum des Lebens. Tree of Life. Aber das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ist ein Baum des Todes. Wenn du sowas von gut wohlgemeinenden Leuten geschenkt bekommst, die denken, die tun dir was Gutes, indem die dir einen Lebensbaum schenken, verbrennt das, gib das zurück, nimm das nicht an. Das hat nichts mit Jesus, dem Baum des Lebens, zu tun. Das ist der kabbalistische New Age Baum, Tree of Life oder Baum des Lebens, und es ist der Baum des Todes. Das ist das Duplikat Satans, das ist das Gegenstück Satans. So, und mal das nächste Bild noch kurz. Und hier im linken seht ihr dann diese Haltung der Lotusblüte, dann die Kundalini-Kraft ist erleuchtet, ist aktiviert bis hoch zum Gehirn. Und dann oben dieses Kronenchakra öffnet sich und das ist das Ziel dieser New Age, wo das hinführen soll. Und dann siehst du diese zwei Schwingen. Und das ist das exakte Gegenstück des Heiligen Geistes. Das ist der satanische Heilige Geist. In Anführungsstrichen, das teuflische Gegenstück. Und wenn der seine Schwingen ausfährt, wenn das hier oben angekommen ist, diese Kundalini-Kraft, fängt er an, den Menschen zu führen. Die Flügel bedeutet, der Mensch ist nicht mehr Herr seiner selbst, sondern diese Kundalini-Kraft, die Saat Satans, ist hochgestiegen, die Schlange hat sich aufgerichtet und übernimmt den Menschen und führt ihn dorthin, wo er will. Er ist nicht mehr Herr seiner selbst. Und was sagt das Wort? Römer 8. Die Söhne Gottes werden geleitet durch den Heiligen Geist. Amen. Und wir sollten uns ganz klar darauf ausrichten, vom Heiligen Geist der Taube geführt zu werden und nicht von dieser Kundalini-Erleuchtung. Wie gesagt, durch das Mahlzeichen des Tieres, wer das annimmt, wird das letztendlich dann alles aktiviert im Menschen. Und damit hast du die Frage auch geklärt, die sich heute zu Tage auch stellt, Impfung, DNA verändern, ja oder nein? Was deine DNA vollkommen verändert, laut dem Wort Gottes, ist die Annahme des Mahlzeichens des Tieres. Das sagt die Bibel klipp und klar, das verändert deine DNA. Und dann gibt es keinen Umkehr mehr. Alles andere ist eine Vorbereitung, ein Schatten. letztendlich ein Aufwecken dieser Kundalini-Kraft. Und das rechte Zeichen steht für Pharmaindustrie, ne? Das kennt ihr alle. Ist genau dasselbe, in der Mitte diese Rückgrat, die Kundalini-Kraft erweckt durch die sechs Chakren, durch diese Schlange. Kundalini ist im Geist ist eine Schlange, wenn die, haben auch schon zu tun gehabt, die Leute, die bewegen sich dann wie Schlangen, bis das Ding raus ist. Und dann oben übernimmt der Flügel. Und so weißt du auch, wer die Pharmaindustrie bestimmt, kontrolliert und diese Dinge dann vollzieht. Versteht ihr? Und das ist das Ziel. Deswegen ist die Verbreitung von Yoga. Deswegen hat es schon im christlichen Raum Einfluss genommen. Und so gibt es verschiedene Dinge, die das aktivieren sollen. Und so wird die Menschheit darauf vorbereitet. Versteht ihr? Warne, nimm das, du machst es nicht, aber warne jeden Einzelnen, wo du hörst im Bekanntenkreis, ein Gläubiger, der sagt, ich brauche Entspannung, ich gehe auch mal zu Yoga, ne? Es ist doch nichts Schlimmes dabei, Jesus, das Blut deckt mich und ich habe damit nichts zu tun. Warne, warne, warne. Spiele nicht mit der Finsternis und warne alle Leute, die das tun. So, was dort in Zukunft eine ganz maßgebliche Rolle spielt, ist 5G. Weil dieses 5G, was jetzt weltweit aufgebaut wird, hat dieselben Eigenschaften, nämlich dann durch Schwingungen, Frequenzen dein zentrales Nervensystem zu beeinflussen, um dieses Aufwachen dieser Kundalini-Kraft zu verstärken. Das ist nicht ohne Grund. Es geht um schnelles Internet natürlich, ne? Weil jeder will ja schneller ins Netz. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Kundalini-Kraft verstärkter, schneller aktiviert wird in der Menschheit. Das ist das geistliche Ziel von 5G. So, wisst erstmal Bescheid. Das läuft auf dieser Seite der Finsternis. Und das nimmt immer mehr zu. Lass dich davon bitte nicht beeinflussen. Dann gibt es vieles im Netz, gibt es viele solche Aussagen, dass die Impfung ist das Mahlzeichen, das kann man wieder wegmachen, das müssen wir jetzt nicht mehr sehen. Bloß noch als Hinweis, wenn du das noch nicht gemacht hast in der Blutzellenreinigung, mach das, lass dich reinigen von dieser Saat Satans, die in jedem Menschen drin ist. Wenn das deine Eltern gemacht haben, bist du frei. Ansonsten hast du das auch als Christ noch in dir drin und es schlummert, aber es kann durch bestimmte Dinge aktiviert werden. Werde frei davon in Jesu Namen und werde gefüllt mit dem Heiligen Geist. Die Impfung ist keineswegs das Mahlzeichen des Tieres. Da ist es nicht. Definitiv nicht, weil die Impfung erfüllt nicht die Voraussetzungen, die das Wort Gottes beschreibt, was das Mahlzeichen des Tieres betrifft. Das Mahlzeichen des Tieres hat immer etwas mit einer persönlichen Entscheidung zu tun. Es hat etwas zu tun, dass der Antichrist deine Loyalität einfordert. Und das Mahlzeichen wird ja einfach auch nicht beim OB einfach so zugeteilt. Gott ist ein gerechter Gott und er stellt jeden Menschen vor die Entscheidung, für Gott oder gegen Gott oder für Christus, für das Opfer oder gegen ihn, für den Antichristen oder für den wahren Messias. Jeder Mensch wird vor die Entscheidung gestellt. Also es ist eine bewusste Annahme. Natürlich sagt uns das Wort, dass man den Menschen einschüchtert, wieder das Zeichen anzunehmen, und man sagt, wenn du das Zeichen nicht annimmst, darfst du nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen, darfst nicht mehr ins Restaurant gehen, du darfst nicht mehr ins Fitnessstudio, darfst nicht mehr zum Friseur, du darfst nicht mehr ins Supermarkt, du darfst an keinerlei öffentlichen, gesellschaftlichen Leben mehr teilnehmen, wenn du das Mahlzeichen nicht annimmst. Wenn du es annimmst, steht dir alles frei. Deine Grundrechte werden dir wiedergegeben. Du darfst in meinem Reich, sagt der Antichrist, alles tun und lassen, was du willst. So. Und so setzt man die Menschen unter Druck. Hüte dich, warne alle Leute, wenn es mal so weit ist. Ob die Gemeinde Jesus das noch miterlebt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber lasst uns darauf vorbereiten, wenn das Wasser heißer gedreht wird, keine Kompromisse einzugehen. Denn die Impfung ist nicht das Mahlzeichen, definitiv nicht. Nein, das Wort Gottes sagt klar, nicht. Aber diese Impfung und das Ganze, was da rumläuft, ist ein Vorschatten, wie es mal ablaufen kann. Das erleben wir jetzt ganz klar und deutlich. Ja? Jetzt sprechen schon führende Politiker, dass nur noch 2G dann bloß noch gilt. Ne? Bestimmte Dinge darfst du nicht mal mehr mit Test betreten, sondern nur als geimpft mit diesem Ausweis und Genesener. Und weil sie kein Vertrauen mehr in die Tests haben. So, und da kann es sein, dass das in absehbarer Zeit tatsächlich so eingeführt wird. Geh keine Kompromisse ein. Dann kannst du eben nicht mehr fliegen. Wir haben jetzt auch Reisen abgesagt, wo wir eingeladen waren. Es geht eben nicht mehr. Ich habe gesagt, es geht nicht. Wir sind nicht geimpft und es geht nicht. Gut. So, dann kannst du eben nicht mehr da und da und dort. Dann geht das nicht mehr. Schau auf Jesus, bleib ihm treu. Geh keine Kompromisse ein. Der ein Kompromiss nach dem anderen baut deine geistliche Autorität ab und das Finstere, das Unkraut hat immer mal Einfluss auf dich. Keine Kompromisse. Versteht ihr, dass das alles Vorschatten sind? Man übt mit der Menschheit, was mal kommt. Man bereitet sie darauf vor. Lasst euch nicht. Was ist, jetzt schauen wir wieder rüber zu uns auf den guten Baum. Und da schauen wir in Offenbarung 14, Vers 12. Da sagt uns das Wort Gottes: Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus Christus bewahren. Und das sind die Kinder Gottes, die Söhne des Reiches. Und sie haben die Freiheit des Ausharrens, des standhaften Ausharrens, bis der Meister oder der König, der Bräutigam kommt. Wir sind Gottes Geboten treu und wir halten am Glauben an Jesus fest und lassen uns nicht einfach so führen wie willenlose Schafe, sondern wir folgen einem Hirten. Amen. Und wir vertrauen seinem Schutz und seinem Blut. So, wie gehen wir als Christen da jetzt mit diesen ganzen Dingen um? Wir haben jetzt mal die eine Sache beleuchtet und genauso musst du damit umgehen. Du musst es zur Kenntnis nehmen. Du musst wissen, was da geschieht. Du musst aufgeklärt sein über die Machenschaften des Teufels. Ja? Damit du selber gewarnt bist und dass du andere warnen kannst. Aber hüte dich vor einem zu vielen Beschäftigen mit Internet, Verschwörungstheorien und lauterischen Sachen. Manche Christen sind heutzutage mehr im Internet mit Verschwörungstheorien, die viele auch wahr sind, beschäftigt und mit solchen Hintergründen, die aufgedeckt werden, als wie, dass sie mit dem Wort Gottes beschäftigt sind. Hier ist das standhafte Ausharren. Hier sind die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren. Wenn du nur viel hauptsächlich im Internet unterwegs bist, du willst alles wissen, was da alles so läuft. Das sind ein paar grundlegende Dinge. Aber wenn du dich ständig damit beschäftigst, die Tiefen Satans zu ergründen, wo soll denn da dein Glaube herkommen? Deine Gedanken sind voll besetzt mit diesen ganzen Informationen. Und durch Informationen baut es keinen Glauben auf. Der Glaube wird aufgebaut in dem Wort Gottes. Und so sollten wir uns in das Wort Gottes vergraben und uns vorbereiten auf das, was kommt. Und ohne Furcht. Der Glaube sorgt in dir, dass du keine Furcht hast. Die Gefahr liegt auch bei vielen Christen sehr nahe, dass sie zu viel da sich mit diesen ganzen Dingen, Hintergrundinformationen, Verschwörungstheorien beschäftigen. Also erstens, Fokus nicht auf diesen Fokus Verschwörungstheorien, nimm sie wahr, aber vertief dich nicht. Zweitens, keine Furcht und drittens, kein blindes Vertrauen in die Regierung. Sondern prüfe alles und geh keine Kompromisse ein. So, was sollten wir dann machen als Kinder Gottes? Wir sind zur Freiheit befreit. Wir sind absolut zur Freiheit der Kinder Gottes befreit. Und jetzt zeigt sich, inwieweit wir an dieser Freiheit leben. Und jetzt kann sich diese Freiheit bewähren. Und der erste Punkt der Freiheit der Kinder Gottes besteht darin, dass du deinen Gott kennst und dass du seinen Plan kennst. Dass du sein Wort kennst. Und dass du ganz genau weißt, wo das hinführt mit diesem Unkraut, mit diesem Weizen. Und dass du die Stelle auch aus 2. Thessalonicher 2, Vers 3 kennst, wo Paulus sagt, lasst euch in keiner Weise, im Vers 2 sagt er, lasst euch in keiner Weise von irgendjemand verführen, als ob dieser Tag schon da wäre. Denn der Tag des Herrn, das ist diese letzte Ernte, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt und zweitens der Sohn des Verderbens, also der Antichrist, auftritt. Das heißt, diese letzte Ernte kommt nicht, alles wächst so weit hoch, bis das erste hätte man lieber weggelassen, der Abfall kommt und dann der Sohn des Verderbens. Das heißt, es kommt ein Abfall, wo Satan versucht, von dieser bösen Saat des Unkrauts, die gute Saat, die Söhne des Reiches, so stark zu beeinflussen, dass sie von ihrem lebendigen Glauben an Gott abfallen. Und diesen Kräften sind wir heutzutage ausgesetzt. Und das müssen wir auch wissen und zur Kenntnis nehmen, dass vieles, was sich in unseren Gedanken abspielt, vieles, was an Atmosphären an uns herangetragen wird und auf uns runterdrücken will, hat damit zu tun, dass Satan uns zum Abfall verführen will. Und das müssen wir wissen. Er versucht mit ganzer Kraft, das auszunutzen. Er kennt die Schrift und er weiß, dass der große Abfall kommt. Stell sicher, dass du dort nicht mit dabei bist. Was gibt dir die Sicherheit eigentlich, dass du nicht verführt wirst? Weil du ein guter Christ bist? Weil du Teil dieser Gemeinde bist? Ich kenne Leute, die sind in Dinge abgefallen, die waren mal hier. Die sind abgefallen in Dinge, die weit weg waren von der Wahrheit. Es gibt heutzutage eine immer höher werdende Zahl von geistlichen Leitern, vor allen Dingen in Amerika, die so gut unterwegs waren, plötzlich fallen die vom Glauben ab, wenden sich ab, sagen sich los vom Glauben und leben in der Welt. Jetzt erst von einem Ehepaar gehört, einem Leiter-Ehepaar in Deutschland. Vollkommen weg in der Welt. Was gibt dir die Sicherheit, nicht abzufallen? Auf jeden Fall nicht du selbst. Dein eigenes Glauben oder deine eigene Sicherheit. Das Einzige, was uns bewahrt, ist Jesus Christus selbst, seine Gnade. Und statt der Kundalini-Kraft in den Ungläubigen wirkt in uns der Heilige Geist. Amen. Das andere ist bloß ein Duplikat des Satans, was durch Yoga aktiviert werden soll und 5G und so weiter. In uns muss der Heilige Geist aktiviert werden und immer stärker. Er muss alles durchlaufen, bis wir zur Erkenntnis Gottes kommen. Und der Heilige Geist führt und leitet uns in alle Wahrheit. Und der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Er offenbart uns das Wort Gottes. Was wir brauchen, ist die Fülle des Heiligen Geistes. Amen. Und nur der Heilige Geist in uns, er wirkt diese Freiheit. Er wirkt diesen Schutz. So, da haben wir gleich den nächsten Vers, 2. Korinther 3, Vers 17. Wo kommt diese Freiheit her, zu der wir berufen sind als Kinder Gottes? Dort steht, der Herr ist der Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist hier auf der Erde der Herr. Jesus hat ihn eingesetzt und alles, was auf dieser Erde läuft, in der Gemeinde Jesu Christi, wird durch den Geist Jesu Christi, durch den Heiligen Geist auf der Erde, durch den Stellvertreter getan. Jesus sitzt im Himmel und alles, was er auf dieser Erde wirkt, wirkt er durch seinen Stellvertreter, denn der Herr ist der Geist. Auf der Erde ist der Heilige Geist der Herr. Und dann steht dort, und wo der Heilige Geist Herr ist, da ist Freiheit. Und wo der Heilige Geist in dir die Herrschaft eingenommen hat, wo er in einer Gemeinde regiert, wo nicht die Kundalini, das Gegenteil regiert. In manchen Gemeinden gibt es eine totale Vermischung von Kundalini und Heiligen Geist. So, wo der Heilige Geist der Herr ist, da ist Freiheit der Kinder Gottes. Und diese Freiheit besteht darin, dass Gott dich befreit abzufallen oder schützt, dass du abfällst, dass du nicht abfällst. Er sorgt dafür. Er ist derjenige, der sich um dich bemüht. Du brauchst den Heiligen Geist in dir, der immer stärker wird und dich ihm ganz hinzugeben. Wo der Geist des Herrn Herr ist, oder da ist diese Freiheit. Und Galater 5, Vers 1, der zweite Vers dazu. Steht fest in dieser Freiheit, zu der Christus euch berufen hat, und lasst euch nicht wieder unter irgendein Joch der Knechtschaft bringen. Steht fest in dieser Freiheit in Christus, bleibt in ihm, in dieser Reinheit auch, wie wir es heute im Lobpreis hatten, in dieser Vergebung. Du kannst zu Noetschon und zu vielen heutigen Christen kannst du alles Mögliche sagen. Du kannst über Engel sprechen, du kannst über Prophetie sprechen, du kannst über Zeichen Wunder reden, du kannst über Himmelserfahrung reden, du kannst über alles reden. Aber sprich ja nicht über Sünde und Buße und Heiligung. Dann stehen diese Geister auf. Das ist die Verführung. Weil der Reinige sich noch, der Heilige heilige sich noch, sagt Jesus, bevor er kommt. Und der Unreine werde weiterhin unrein, der Unheilige lebe weiterhin so. Die Gemeinde Jesu reinigt sich von aller Befleckung und Verunreinigung des Leibes, Geistes und der Seele. Sie reinigt ihre Gewänder durch das Blut des Lammes. Sie ist im Prozess der Heiligung, des Wachstums, der Vorbereitung, eine reine, makellose Braut zu sein, wenn der König wiederkommt. Jesus warnt seine Gemeinde vor vier Dingen in der letzten Zeit, weil der Heilige Geist erinnert uns ja an alles, was Christus gesagt hat. Und Jesus warnt uns vor vier Dingen, nämlich den guten Samen, die Braut Jesu, warnt er. Erstens, fürchte dich nicht, das hat man schon. Zweitens, lasst dich von, hat er mehrmals gesagt, lasst euch nicht verführen. Drittens, lasst eure Liebe nicht erkalten. Und viertens, warnt Jesus, wacht und betet. Das spricht der Heilige Geist immer deutlicher. Je näher wir diesem Zeitpunkt der Ernte kommen, umso deutlicher erinnert uns der Heilige Geist an die Worte, die Jesus gesagt hat. Fürchte dich nicht, lass dich nicht verführen, lass deine Liebe nicht erkalten und wache und bete. Wache und bete. Lukas 21, 36, wacht und betet alle Zeit, damit ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wacht und betet, das hat der Menschensohn gesagt, in unsere Zeit hinein. Wacht und betet, damit ihr gewürdigt werdet, damit ihr bereit seid, damit ihr würdig seid, diesem allen zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Diesem allen, was noch geschehen soll, zu entfliehen. Die Gemeinde Jesu Christi ist, ich betone es immer wieder, nicht für das Gericht bestimmt, des Zorns, sondern dazu, diesem allen zu entfliehen. So, und die Freiheit der Kinder Gottes besteht darin, dass der Heilige Geist, wenn er Herr ist in dir, dich genau an diese Dinge erinnert und in diese Freiheit hineinbringt, dich nicht zu fürchten, in diese Freiheit, dass du nicht verführt wirst, in diese Freiheit, dass deine Liebe nicht erkaltet. Und, weil er ist ja der Geist der Liebe. Und der Heilige Geist gibt dir die Freiheit, dass du wachst und betest. Auch wenn das Fleisch schwach ist, der Geist ist immer willig zu wachen, zu beten. Amen. Wachen und beten. So, und Satan kennt ja die Schrift, er kennt die Worte Jesu. Und er versucht, die Gläubigen wieder zum Gegenteil zu verführen. Er versucht, dich einzuschüchtern, vom Glauben abzubringen, durch seine Lügen, durch seine ganzen Maßnahmen, die er wirkt. Er versucht, dich zu verführen durch verschiedenste Sachen. Da gehe ich nicht nochmal näher drauf ein, da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen. Und er versucht, dich, dass deine Liebe erkaltet. alles Mögliche versucht, an dein Leben zu bringen, damit deine Liebe abkühlt. Du keine Liebe mehr zu Gott hast und keine Liebe mehr zum Nächsten, wo dir alles egal ist. Und er versucht, dich vom Wachen und Beten abzuhalten. Um es auf den Punkt zu bringen, alles, was dich von Wachsamkeit und von Gebet abhält, ist alles vom Teufel, vom Fleisch, also er nutzt das Fleisch. Er versucht, lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen, sagt Paulus. Und das war das Knechtschaft der falschen Lehre da bei den Galatern. Aber er hat viele Joche, die er wieder auf uns legen will, der Furcht, der Angst, des Unglaubens, der falschen Lehre. Er versucht, uns Joche aufzuerlegen, auch von Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit. Er versucht, uns Joche aufzulegen, damit wir nicht wachen und beten, was ist das Gegenteil, uns einzuschläfern und dass das Gebet uns egal ist. Das sind die Strategien des Satans, die musst du kennen. Und der Heilige Geist wird dich genau in diese Dinge reinbringen. Und was wir brauchen, ich will es noch mal anschneiden, damit wir wirklich das vollkommen, also die Summe haben. Was wir brauchen, ist eine Veränderung in unserem Gebetsleben. Eine völlige Veränderung. Und das ist das, was der Heilige Geist wirkt, auch wenn wir näher zu Jesus wachsen. Jesus hat mal gesagt, wo er über das Gebet spricht, Matthäus 6, Vers 7, hat er zu den Juden damals gesagt, macht nicht so viele Worte wie die Heiden, die plappern den ganzen Tag ihre Götzen voll. Und weil sie denken, wenn sie viele Worte machen, werden sie erhört. Plappert nicht viele Worte wie die Heiden, wenn ihr betet, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Und redet vertrauensvoll mit ihm. Also plappert Gott nicht die Ohren voll, mit meinen Worten mal, wo ihr denkt, mit vielen Reden könnt ihr ihn bewegen, das zu tun, was ihr braucht. Heutzutage könnte man sagen, bei vielen Heiden oder auch manchen Christen, die sprechen keine Worte mehr. Kaum einer betet noch. Oder man findet beim Gebet keine Worte. Und deswegen, wie die Heiden, die auch nicht keine Worte finden. Und deswegen braucht es eine Veränderung in unserem Gebetsleben. Und zwei Dinge will ich mal ansprechen. Und wir müssen aus der Schrift lernen, was das Gebet betrifft. Und zwar Philipper 4, Vers 6. Die Verse könnt ihr euch mal aufschreiben, Philipper 4, Vers 6. Das ist alles zum Selbststudium gedacht, um dein ist nur eine Ermutigung, dein persönliches Gebetsleben zu erneuern, hochzufahren, zu verändern. Denn Jesus hat gesagt, wacht und betet, damit ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Philipper 4, Vers 6. Dort sagt Paulus, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das betrifft deine persönlichen Nöte, alles was dein Alltag betrifft, alles was auf dich drauf einstürmt, kannst du dort in das ganze Paket Philipper 4, Vers 6 mit einbauen. Und da sagt er, sorge dich nicht um nichts. Sorge dich um nichts in der jetzigen Zeit. Sorge dich nicht, wie es weitergeht. Sorge dich nicht. Nichts. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, frei von Sorgen. Sondern in allem lasst durch Bitten, Gebet, Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist ein Vers, der dein Gebetsleben verändert, in die biblische Spur bringt, nämlich dich nicht zu sorgen, um nichts. Und zweitens, in allen Dingen, also alles, was dein Alltag betrifft, mach alle Dinge, die dein Alltag bewegen, zu einem Gebet, zu einer Kommunikation mit deinem Vater in Jesu Namen, mit dem Heiligen Geist. Also die hören das alle. Weil Gebet ist der Motor des inneren Menschen. Und wenn ein Motor läuft, fährt ein Fahrzeug. Und dann ist es intakt. Das heißt, mach deinen Alltag zu einem Gebet und mit Gebet und Flehen, aber bitte mit Anbetung und Lobpreis lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Sich nicht sorgen und dann mit Lobpreis und Anbetung zu enden, bedeutet, mein Fokus ist Gott und nicht das Problem. Bitte bete so. Ja, man hat auch manche Herausforderungen jetzt, aber mein Fokus ist nicht das Problem. Mein Fokus ist Gott. Mich nicht zu sorgen, was wird mit bestimmten Sachen. Und dass ich Gott immer wieder preise und lobe. Wir müssen den Vater im Blick haben. Der Gott, der über allem steht. Vor dem du mal stehen wirst. Vor dem alles auf dieser Welt, einschließlich Satan, seinem Herr, dem Antichristen, bloß eine Mücke ist. Diesem Gott dienst du. Und er sagt, sorge dich nicht. Bring mir all deine Anliegen, alles, was dich bewegt, bring mir und dann danke mir und preise mich. Nimm das für deine persönlichen Anliegen, Philipper 4, Vers 6. Aber was unser Gebetsleben noch mehr revolutioniert, ist, dass wir uns nicht fokussieren auf unsere Umstände, uns nicht fokussieren auf das, was uns Sorgen bereitet, sondern dass unser Fokus darauf gerichtet ist, dass unser innerer Mensch wächst. Das ist sollte unser Hauptfokus sein, dass der innere Mensch zunimmt, dass er wächst. Diese Pflanze, sie wächst zu dem Christus hin, bis dass er kommt. Das sollte unser Hauptfokus sein, Wachstum des inneren Menschen. Und hier gibt uns die Schrift der Apostel Paulus wieder zwei ganz klare Vorlagen. Und auch diese Stellen nenne ich euch jetzt mal, mach die zu deinem täglichen Gebet. Wenn du keine Worte findest, wenn du die Worte von Paulus betest, es ist vom Heiligen Geist inspiriert, dann bete das über dir aus. Und die zweite zumindest, die bete ich jeden Früh. Und wenn du diese Gebete, die Paulus gebetet hat, wenn du sie betest, bete sie, ihr seid in der Reife drin, bete sie nicht nur für dich, bete sie für deine Brüder und Schwestern mit, für deine Familie. Denn ein wahrer Christ hat nicht nur sich im Blick, sondern den Nächsten. Und so viel Reife haben wir ja unter uns jetzt, dass ihr auch täglich, wann hast du das letzte Mal Fürbitte getan für deinen Bruder und Schwester? Also nicht für die Kranken, einfach mal so. Leiterschaft und so. Paulus bittet in seinen Briefen, betet für mich, kämpft für mich, helft mir ringen im Gebet. Ich komme ohne eure Gebete nicht durch. Dann, das ist unser Fokus, nicht unsere täglichen Probleme, die auf uns einstürmen, wie auch immer sie sein sollen. Das Reich Gottes und das Wachstum des inneren Menschen. Das ist Fokus Nummer eins. Und wenn wir das im Fokus haben, kümmert sich der Herr um alles andere. So, und dann kann ich euch nur ermutigen, bete, wie Paulus gebetet hat in Epheser 1, Vers 16 bis 19. Bete für dich und für deine Geschwister, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch oder uns gibt den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Wir brauchen den Geist der Weisheit und wir brauchen den Heiligen Geist. Bitte täglich darum. Erleuchtet, dass er die Herzensaugen erleuchtet, eures Verständnisses. So wie Satan versucht, durch Kundalini, Erleuchtung, die Einheit mit dem Universum herzustellen. Das ganze Gegenstück. Ja? So bete, dass der Heilige Geist deine Herzensaugen erleuchtet, damit du überhaupt erkennst, was die Hoffnung deiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in den Heiligen ist und was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Bete, dass du das, dass der Heilige Geist das in dir vollbringt, dass das dieser Fokus ist, dass die Herzensaugen aufgehen, dass du deine Berufung kennst, diese Hoffnung, was für dich bereit liegt, was Gott in dir wirkt. Ob du es wahrnimmst oder nicht. Geöffnete Augen des Herzens erkennen das Werk Gottes in dir. ungeöffnete, blinde Augen des Herzens erkennen nicht, wie Gott in dir wirkt. Sie sind zu durch die Umstände dieser Welt. Und das Nächste, das hat Paulus für die Gemeinde, bete das für dich selbst, für uns, für deinen Bruder und Schwester. Und das Nächste ist Epheser 2, Vers 14 bis 21. Ich lese bloß mal ein Stück davon, gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. So fängt Paulus an. Er beugt sich vor dem allerhöchsten Gott, dem Vater aller Vaterschaft, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Er beugt sich vor ihm. Er betet Gott an. Das ist Gebet. Und dann als erstes Gebetsanliegen betet er für sich und für die Gemeinde, dass dieser Gott, der über allem steht, der allmächtige Vater, der alles geschaffen hat, dass er uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, das heißt Gott hat allen Reichtum der Herrlichkeit. Er ist nicht begrenzt, er hat alles. Und wir denken manchmal in unserem Leben, wenn er nur ein bisschen einen Tropfen abgeben könnte. Also er ist im Überfluss. Und was betet er hier? Dass nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass dieser Vater uns gibt, durch seinen Heiligen Geist in uns mit Kraft gestärkt zu werden an dem inwendigen Menschen. Und das ist das, was du täglich brauchst. Durch den Heiligen Geist am inwendigen Menschen gestärkt zu werden. Wenn dein inwendiger Mensch stark ist, gehst du durch jede Lebenssituation siegreich hindurch. Wenn dein inwendiger Mensch schwach ist, wenn er fast am Abnicken ist, dann wird das kleinste Problem in deinem Leben zu einer riesengroßen Sache. Es hängt nicht an den Umständen ab, egal wo wir drinstehen. Die Umstände sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der innere Mensch. Amen. Schau dir Jesus an, schau dir Apostel an, welche Umstände die hatten. Die waren voll des Geistes. Sie waren gestärkt durch den Heiligen Geist am inwendigen Menschen. Betet das, bitte betet das. Das verändert dein Alter. Das bringt Leben und göttliche Widerstandskraft. Durch den Geist gestärkt zu werden. Und es geht noch weiter. Das finde ich so stark. Wie gesagt, das bete ich jeden Früh als erstes. Für euch, also für alle. Und am Geist gestärkt zu werden durch den Geist im inwendigen Menschen. Und dann geht es weiter, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Durch den Glauben nimmst du wahr. Spüre ich Jesus in mir jetzt, spüre ich ihn nicht. Uninteressant. Der Glaube sagt, ich habe Jesus angenommen, Christus lebt in mir. Durch den Glauben wohnt Christus in dir. Und der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine feste Zuversicht auf das, was das Wort sagt. Denn daraus kommt der Glaube und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht oder spürt. Bete, dass Christus durch den Glauben in deinem Herzen wohnt. Und jetzt, es geht noch tiefer, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Wenn Christus in dir wohnt, damit ihr in seiner Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit die Liebe nicht erkaltet, ihr Lieben. Müssen wir in der Liebe des Christus gewurzelt und gegründet sein und dazu fähig sein, mit allen Heiligen zu begreifen, was die vier Dimensionen sind, Breite, Länge, Höhe und Tiefe, dann kommt die Erkenntnis. Und dann die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Wo hat denn Paulus solche Gebete her? Hast du sowas schon mal gebetet zu Hause? Also nicht aus der Bibel abgelesen, sondern überhaupt so. Was betest, wenn du betest, was betest du zu Hause? Herr, schütze mich, Herr, bewahre mich. Herr, segne meine Finanzen, segne meine Gesundheit, heile die Kranken. Segne unsere Regierung, segne Israel. Und segne die verfolgten Geschwister. Das ist gut, wenn du so betest. Betet das. Das andere ist alles wichtig. Betet das. Die Gemeinde Jesu Christi betet, dass sie reif ist, bereit, wenn der Messias kommt. Könnt ihr euch an die Prophetie erinnern von der Norwegerin, von der alten Omi, 92 Jahre, die das 1968 hat, die Prophetie. Sie sagt, in der Zeit, bevor Jesus kommt, werden die Gemeinden lau sein. Die Gebetshäuser werden leer sein. Dort, wo die Gemeinde in Gebet auf den Knien liegen müsste, um zu ringen in Heiligkeit, in Buße, in Hingabe an dem Herrn zubereitet zu werden und bereit zu sein, wenn der Messias zurückkommt, der König. Dort findet Unterhaltung statt. Hat sie gesehen. Ihr Lieben, und das ist der Abfall. Das heißt, die Gemeinde darf schon ringen. Du darfst für dich ringen, du darfst für deinen Bruder und Schwester ringen, dass wir bereit sind, wenn der König kommt, dass wir bereit sind. Abholfertig. Vollkommen abgetrennt von der bösen Saat. Vollkommen abgetrennt von deinen irdischen Dingen. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und um das, was wir uns so viel Gedanken machen, um Sorgen, da bist du eines Tages mal ganz schnell weg, wenn du bereit bist. Bitte bete, dass du eingewurzelt bist in der Liebe des Christus und dass diese Liebe, dass du sie, Mann, wie sagt Paulus hier, die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Die Liebe des Christus kannst du nicht erfassen. Bete, dass du wenigstens anfängst, sie zu erkennen. Wie sehr er dich liebt. Das war übrigens auch eine Botschaft, die Jesus im Himmel dem Richard Sigmund gegeben hat. Geh auf die Erde zurück, sag alles, was du gesehen hast, was du gehört hast und sag meinem Volk, dass ich sie liebe. Und sag meinem Volk, dass sie bereit sein sollen, dass ich sehr bald zurückkehre. Er hat es im Himmel gesehen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Er hat den Himmel gesehen, wo die abgetriebenen Kinder, oder die dann gestorben sind an Krankheiten oder so, die Kinder, wo die hingekommen sind, wie die aufgewachsen sind, Millionen von Kindern, wie die Engel und Menschen sich darum gekümmert haben. Vielleicht hast du deinen Beruf gar nicht umsonst gelernt, Moni. Kannst im Himmel weitermachen da, dich um die Babys kümmern. Und Engel und Menschen kümmern sich und dann geht Jesus da durch und die Kinder fliegen wie auf einen Magnet und dann nimmt die hoch, der Herz, die schmeißt die hoch, der spielt mit den Sachen. Das ist, die Kinder klettern auf Bäume und die springen runter. Und also Jesus erfreut sich an den Kindern und er liebt sie so sehr. Es ist so geprägt von Liebe, das kannst du dir gar nicht beschreiben. Also Paulus sagt unaussprechlich. Und der Richard Sigmund hat es versucht, mit menschlicher Sprache rüberzukriegen, was er dort erlebt hat. Und das ist das, was auf uns wartet, Liebe, ihr Lieben. Wozu haben wir noch Angst? Die Liebe, die Vollkommene, treibt jede Furcht aus. Und deswegen brauchen wir verwurzelt zu sein in seiner Liebe und gegründet sein in seiner Liebe und dass wir anfangen, diese Liebe mal stückweise zu erkennen und zu begreifen. Und die Liebe des Christus ist die stärkste Waffe. Und wenn Satan versucht, wieder ein Joch der Knechtschaft auf dich zu legen, von Furcht und Unglauben, in seiner Liebe gewurzelt und gegründet, bist du absolut widerstandsfähig. Amen. Wenn er versucht, wird ein Joch der Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit auf dich zu werfen, du bist gefüllt und gegründet in der Liebe des Christus. Wenn er versucht, dich zu verführen, du hast so ein scharfes Wahrnehmungsvermögen, was Wahrheit und was Lüge ist. Du kannst das Unkraut vom Weizen so deutlich unterscheiden. Und wenn Satan versucht, dich wieder einzuschläfern und sagt, das hat doch alles keinen Sinn, was betest du denn hier? Und da kennst du alles. Ne? Wozu denn Gebet? Und. Wenn Jesus dich auffordert, wachsam zu sein, versucht der Teufel alles, dich einzuschläfern. Wenn er dieses Joch drauflegt oder will, bist du voll der Liebe des Christus. Die Liebe ist die Motivation zum Gebet. Amen. Also lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Bleibe in dieser Freiheit der Kinder Gottes. Dein Gebetsleben, fang an, diese Dinge, was wie das Wort Gottes über Gebet ist, eine ganze winzige Gebetsschule. Fang an, so zu beten, wie das Wort Gottes uns beschreibt. Das ist effektiv. Philipper 4,6 für deine persönlichen Umstände und Epheser 1 und Epheser 2, die Verse für dein persönliches Wachstum des inneren Menschen und das deiner Geschwister. Amen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit der Kinder Gottes. Lass dem Heiligen Geist allen Raum. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Wir danken dir, dass du der Vater aller Vaterschaft bist und danke, dass du uns als guten Samen oder als gute Pflanzung, Herr, die wir geboren wurden durch das Wort Gottes, dass du uns hier in dieser Welt leben lässt, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir den Fokus ganz auf dich haben und dass wir wachsen in dir. Dass du uns, Heiliger Geist, an alles erinnerst, was Jesus gesagt hat. Dass wir uns nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft bringen lassen, sondern dass du, Heiliger Geist, uns so stark erfüllst, Herr, dass die Freiheit der Kinder Gottes in uns sichtbar und durch uns sichtbar wird. Und ich bete, dass du uns befreist auch von jedem Einfluss, auch von Furcht, von Einschüchterung, von Kontrolle, von Gedankenabspaltung. Ich bete, dass du uns freisetzt, Herr, von Fremdsteuerung. Ob uns das schon bewusst war oder nicht. Ich bete, dass du unsere Gedanken reinigst und dass du unsere Gedanken bewahrst. Und dass du uns auch freisetzt von jedem Joch, auch der Schläfrigkeit, Gebetslosigkeit, dass du uns in diese Freiheit hineinbringst, der Kinder Gottes zu wachen und zu beten und bereit zu sein, wenn du kommst. Und wir beten, Herr, dass wir an deiner Liebe gewurzelt, gegründet sind, Jesus. Und dass wir anfangen, sie zu erkennen. Und dass du uns die Herzensaugen erleuchtest, dass wir diese Hoffnung, diese wunderbare Berufung, zu der du uns berufen hast, vor unseren Herzensaugen haben. Dieses Ziel, deine Rückkehr, den Himmel.